hergeradelt. Ist das Pflicht oder Kür?
Nein, das ist Kür, weil so ein wunderschöner Tag ist und ich so gern Radl fahren tue. Im Wiener Becken ist ohnehin der Frühling 3 Wochen früher als bei uns und das genieße ich sehr. Und super Luft und man kann überall radeln und es ist nicht so steil wie bei uns, weil bei uns muss man immer dann sich alles erkämpfen und hier hat es eine gewisse pannonische Lieblichkeit und das ist eigentlich was Tolles.
Tobias, wir sehen dich jetzt in dem Krimi Das jüngste Gericht. Was ist denn deine persönlichste Erinnerung von diesem Dreh?
Eine ständige Übermüdung. Die habe ich momentan auch gerade.
Weil die jetzt auch viele Nachtdrehs hast.
Weil wir immer in der Nacht gedreht haben, weil der Sommer extrem heiß war und weil wir den Puls dieser Geschichte mitgenommen haben. Das war atemlos und in irgendeiner Form auch von ständiger Ermattung begleitet.
Glaubst du an Das jüngste Gericht?
Wenn man mich so fragt, glaube ich sicher an irgendeine Art der Instanz, die zwischen hiesigem und jenseitigem Leben irgendeine Art des Ausgleichs schafft. Es kann nicht wurscht sein, wie man im Leben gebärdet, was man aus dem Geschenk des Lebens oder aus dem Zustand oder Dasein macht.
Wann warst du das letzte Mal bei der Beichte?
Bei der Beichte? Bei der Hochzeit.
Ja, logisch,
da muss man ja. Ja. Das darf ich gar nicht erzählen, weil das war furchtbar. Weil ich habe nämlich nichts zum Beichten gehabt. Und mein Pfarrer, der Magnus, damals in Vil, hat gesagt, ja, also da gibt es ja getrenntes Gespräch. Ne? Und irgendwie ist mir nichts eingefallen und irgendwas muss man aber beichten halt auch und so. Und dann bin ich raus und der Pfarrer Magnus, der hat damals in seinem Wieden also vorne so herrliche Tomaten gehabt, ja. Und die sind gerade irgendwie erblüht, das war sein Ein und Alles, ja. Und derweil sie dran war, war ich draußen im Garten, mir fällt nichts ein, scheiße. Und dann habe ich eben die Tomaten, die letzten, alle zusammengegessen und jetzt hat der Mensch überhaupt nichts mehr gehabt. Und als ich dann hinein kam, habe ich gesagt, jetzt weiß ich, was ich beichten muss. Ich habe da deine ganzen Tomaten aufgegessen. Ich glaube, er hätte, wenn er kein Christ gewesen wäre, mich irgendwie gemeuchelt.
Und seitdem keine Beichte mehr.
Nein, seitdem
so
immer. Eine inwendige sicher, aber nicht irgendwie nach außen. Man hat ja für sich eine Wertigkeit, wenn man was macht, was nicht okay ist. Das kommt ja immer wieder, aber das käme mir nicht in den Sinn, dass ich da wohin gehe.
Aber du hast gesagt, du gehst am Sonntag in die Kirche.
Was? Ja, mir sowieso. Das ist bei uns ja Tradition und üblich. Und das ist ja für die Kinder dort das gut, weil es eine Frage der Gemeinschaft ist. Da trifft jeder jeden und danach wird irgendwie gerät oder geratscht und dann geht man danach ins Gasthaus. Und das, wir haben einen Pfarrer, der es versteht, mit einer theatralischen, emphatischen Art manchmal zu predigen. Und dann habe ich die Musik sowieso gern, nicht? Kirchenmusik ist ja auch was, das sozusagen für mich eine Art der Besinnung ist irgendwo. Und dann hat es einfach was mit Gemeinschaft zu tun und das finde ich eigentlich auch sehr lässig und sehr schön.
Heute Abend ist er in dem TV-Thriller Das jüngste Gericht im ORF zu sehen. Tobias Moretti, zu Gast im Frühstück bei mir, über sein Leben zwischen Landwirtschaft, Weingut und Filmset, jetzt im Hitradio Ö3.
Tobias, letztes Jahr hat man nachlesen können in diesen vielen Artikeln, die über dich erscheinen. Tobias Moretti verlässt Österreich.
Was, wer?
Du.
Ich verlasse Österreich.
Weil du eben damals nach Italien gegangen bist.
Ach so.
Du hast ja dort ein Weinanbaugebiet und ein Haus, das du restauriert hast. Und bist aber schon nach Italien gezogen. Also du hast
ja,
aber
ich bin nicht weggezogen. Das haben die dann korrigieren müssen in der Zeitung. Ja, da haben die dann, weil ich verlasse nie Österreich, weil da ist meine Heimat. Aber wir haben schon lange unten ein Weingut. Ne? Ich habe den Vogel mit der Landwirtschaft, das muss immer irgendwie was angebaut oder irgendwie sonst was verwertet werden, agrikulturisch. Und ich habe zwei Projekte gehabt in Italien, in Rom, und musste sowieso unten sein ein halbes Jahr. Ich habe gedacht, ja, nehmen wir die Familie mit und machen wir das unten. Ja, wie soll das gehen und so weiter, sagt die Frau, das geht überhaupt nicht und überhaupt daheim. Und dann haben wir zufällig jemanden gefunden, von uns ein Freundespaar, der gerade geheiratet haben und keine Wohnung gehabt haben. Und die haben dann gesagt, ja, sie täten das machen. Sie täten da nicht übernehmen, sondern halt in den Stall gehen und halt die Arbeit machen, die es halt dann braucht über den Winter. Ne? Und wir konnten sozusagen unten das fertig machen. Wir haben die Kinder dann einfach von der Volksschule raus und da unten in die Volksschule hineingetan, was ein bisschen ein Schock war für die. Aber trotzdem.
Weil sie ja kein Italienisch gesprochen haben, oder?
Kein Wort.
Kein Wort.
Nein, kein Wort.
Und trotzdem hast du ihnen
ins kalte Wasser damit, ja. Und dann und jetzt können sie halt Italienisch und das war schon lässig, wobei es am Anfang echt hart war. Also die Ältere hat es ja besser gepackt gleich in der vierten Klasse, aber für den Buben war es hart, weil der liebt über alles seinen Volksschullehrer, seinen Direktor und
in Tirol.
Ja, und der rausgerissen und plötzlich dann dorthin und bah, für den war es wirklich. Also,
nein, und du hast nie ein schlechtes Gewissen gehabt.
Ja, wieso ein schlechtes Gewissen? Was soll man denn machen? Weil man kann ja nicht wegen einem Kind dann sowas nicht machen und außerdem tut es immer nur gut.
Ja,
das
stimmt,
ist ja letztendlich gelernt, so. Und jetzt, wenn man die trifft, dann jeder kennt jeden und ciao, Lenzi und hin und her und so geht es dahin und jeder, die sind dort voll integriert und haben somit auch einen anderen Horizont dazu gewonnen im Leben und es halt bereichert ihr Leben. Und jetzt im nächsten Monat sind wir dann eh wieder daheim. Also im Juni, wenn die Heuarbeit und so weiter losgeht, sind wir sowieso wieder daheim.
Ja. Aber du hast die Zeit in Italien schon genießen können, also warst schon oft unten.
Ja, wir waren viel unten, ja, wir waren ein halbes Jahr unten.
Und hast dort so das italienische Landleben genossen, oder heißt das bei dir Arbeit?
Arbeit,
immer. Ja, immer Arbeit,
ja,
oder?
Ja.
Du hast in einem Interview gesagt, ich habe ein Talent, wenn ich Geld ausgebe, mir Arbeit zu kaufen.
Ja, das kann schon sein. Ja, ja. Oder ein Motorrad. Oder irgendein Oldtimer oder so.
Also es muss immer eine Bewegung geben in irgendeiner Form.
Ich weiß nicht, ja, kann schon sein. Ein unverbesserlicher.
Viele Leute träumen davon, dass sie eine Zeit lang ins Ausland gehen und tun es dann nicht. Muss man da mutig sein?
Nein, ich bin zwar vielleicht ein spontaner Ideenmensch. Und dann fällt mir sowas ein und dann irgendwas lässt dann nicht mehr locker. Die Idee ist die Mutter des Gedankens und dann muss man ja daraus was machen, sonst ist ja der Gedanke eigentlich nichts anderes als eine Luftblase.
Tobias, der Dreh zum jüngsten Gericht war ja auch mit einem dramatischen Ereignis in deinem Leben verbunden. Du hast ja am vorletzten Tag damals einen Unfall gehabt, auf der Höhenstraße, einen Motorradunfall. Was ist damals genau passiert? Warst du tollkühn, übermütig?
Nein, ich war irgendwie die dritte oder vierte Nacht, die ganze Nacht durchgedreht und es war ein schwerer Dreh vor mir. Und ich fuhr dann zum Set über die Höhenstraße.
Mit einer Rennmaschine?
Mit einer normalen Tourenmaschine, mit der Triumph, die ich nächste Woche wieder kriege. Aber ein neues Modell. Und mit der fahre ich und bin von der Sonne geblendet und da gibt es eine Kuppe oben. Das ist eine blöde Stelle und bei der Kuppe, da macht die Kurve zu, das heißt, dass sie enger wird. Und war geblendet und plötzlich sehe ich ein Auto vor mir und bin auf die andere Fahrspur gekommen und hat schon gekracht. Ich bin gerade und gerade noch so vom Enduro und Crosssport her gewöhnt sofort, dass man sozusagen gleich aufsteht und nicht gebremst hat, Gott sei Dank, sonst wäre ich unter dem Auto gelandet und dann hat es schon duscht. Und dann bin ich mindestens 20 Meter in der Luft gewesen und 4 Meter hoch. Habe auch nicht das Bewusstsein verloren, war ganz interessant. Und dabei ist eigentlich relativ wenig passiert. Ich habe 2 Wirbel gebrochen, 2 Rippen gebrochen, 2 Daumen und Zehen. Und das hätte aber anders sein können.
Du
wenn das 5 Millimeter weiter innen passiert beim Wirbel, dann habe ich einen Querschnitt drin. Habe ich übrigens auch gedacht während dem Sturz.
Genau, du hast mir erzählt, du hast an Hannes Kindergartner gedacht.
Genau, das war mein erster Gedanke, war in der Luft. In der Luft, ich bin befreundet mit dem Heinz Kindergartner und auch in Hannes, mit dem bin ich auch.
Also seinen Sohn, der im Rollstuhl sitzt.
Ja, und ich mag den irre gerne Menschen. Und an den habe ich gedacht, komischerweise, im Sturz, das weiß ich noch genau. Und in dem Sommer war noch was, da haben wir auch wieder in der Nacht gedreht, circa 3 Wochen vorher, auch die dritte Nacht und dann um 5 Uhr waren wir fertig, dann bin ich nach Rom geflogen, um dort meine Familie zu treffen und fahre nach Rom und haben so ein Mietauto geholt und bin dann so Richtung Toskana raufgefahren und dann bin ich irgendwie eingeschlafen, Sekundenschlaf,
auf der
Autostraße.
Und?
Auch wieder so. Und fahre auf die andere Seite rüber, die linke Seite. Und bin erwacht, nachdem ein Laster, hat er gehupt und links und rechts, zwischen 2 Lastern, die sind links und rechts gefahren, fahre in der Mitte durch, wach auf, blink noch, Rückspiegel und fahre wieder hinüber, es ist nichts passiert, die Autos sind kreuz und quer gefahren, nichts passiert. Bin ich mal weitergefahren, ganz normal, dann nach einer Dreiviertelstunde bin ich mal stehen geblieben, mit leichtem Tremolo in den Händen und habe mir auch gedacht, komisch, also ich habe zweimal so einen Schutzengel gehabt.
Also was schließt du daraus?
Ja, dass
du
ein was schließt man daraus?
Oder
da schließt man gar nichts
etwas?
Daraus. Da denkt man halt drüber nach und denkt sich, hoppla, hallo, andere stürzen mit dem Radl. Ich kenne einen, der ist mit dem Radl gefahren und schaut irgendwie um und kommt gegen einen Bordstein, fällt um und ist quasi nicht gelähmt. Letztes Jahr passiert. Aber was soll man da drüber nachdenken? Gar nichts. Pass auf, jeder hat eine gewisse Reserve und deine ist bald aufgebraucht. Es genügt, wenn man innehält, dann sagt, hallo, was heißt das? Bremse mal. Manchmal braucht halt die Seele länger als der Körper. Und letztendlich ist der Mensch reduziert auf sich selber und auf diesen Punkt der Erkenntnis, dass es ein Bewusstsein gibt über das. Und mehr kann man eh nicht tun.
Heute Abend ist er in dem TV-Thriller Das jüngste Gericht im ORF zu sehen. Tobias Moretti, zu Gast im Frühstück bei mir, über sein Leben zwischen Landwirtschaft, Weingut und Filmset. Jetzt im Hitradio Ö3.
Frühstück bei mir heute mit Tobias Moretti. Tobias, du hast mir gesagt, du hörst die Sendung oft im Stall. Ein sehr ungewöhnliches Szenario.
Was? Ja, und das letzte Mal habe ich gehört, die Geschichte mit dem...
Matthias Lanzinger
hast du genau, gesagt. Genau, mit dem Skifahrer, den sie in den Fuß weggerissen hat. Das war echt sehr interessant. Ja, und da brauche ich dann auch immer freiwillig länger nachher. Da tut man dann das eine und das andere und so weiter.
Und was machst du dann währenddessen? Den Stall ausmisten? Oder
ja, sowieso. Man muss sowieso jeden Tag den Stall, rennt sowieso der Radio immer. Und am Sonntag ist das alles später auch. Da lasse ich mir halt Zeit. Und da rede ich öfter. Und da freue ich mich jedes Mal. Denke mir, ach ja, die Claudel Stöckl, die kenne ich auch. Und mit sonorer Stimme ermutigst du immer dann die alle und lockst sie aus der Reserve heraus. Das ist eigentlich ganz schön, was da die Leute von sich geben.
Mhm. Tobias, du warst ja auch bei Johannes B. Kerner diese Woche zu Gast und auf der Homepage wurde geschrieben, Tobias Moretti führt ein Doppelleben. Also eben ja, zwischen der Landwirtschaft und der Schauspielerei. Das Übliche, was über dich gesagt wird.
Ja.
Was ist für dich schön? Was willst du jetzt? Willst du protestieren?
Nein, ich will überhaupt nicht protestieren, gar nicht. Aber das können sich halt... Also bei uns hat das eher Selbstverständnis, weil wir in Österreich da noch ein bisschen irgendwie normaler ticken. Ja. Aber sagen wir mal, für den gemeinen Biefkonen ist das sowieso nicht nachvollziehbar.
Der gemeine Biefkonen.
Ja, weil der ist irgendwo in Hamburg und denkt sich, was tut der da? Die können sich das nicht vorstellen. Das ist einfach ganz normal der Fall ist, weil man ja irgendwo leben muss und so lebt man halt in Einklang oder in Ausklang mit sich. Ja. Input, Output, dann so geht es ja auch, auf das kommen die halt nicht, aber da kann man auch nichts machen, ich mache mir da eigentlich keine Gedanken drüber. Wir leben so, wie wir leben und wir sind eigentlich erstaunt, dass es sich immer wieder organisieren lässt, aber momentan geht es noch. Ne?
Ja. Aber was ist für dich schön, ein Tag im Stall oder eben auf den, oder am Set?
Wenn ich einen Tag lang im Stall bin, habe ich was falsch gemacht.
Hier spricht die Stadtpflanze. Also ein Tag bei dir in der Landwirtschaft oder am Set?
Am Set ist sowieso Arbeit da. Das ist gar nicht schön in dem Sinn. Also befriedigend, wenn was funktioniert. Aber das erlebt man jetzt im Theater eher als am Set. Set ist meistens Knochenarbeit und ist sehr trocken. Und da werden die Szenen hintereinander und nebeneinander gemacht. Das hat viel mit Warten zu tun, mit einer völligen Nullsituation. Und dann erarbeitet man sich das und jenes. Ja, und daheim bin ich halt einfach gern. Denn es ist ja nicht nur Arbeit, es ist halt eine Alltagssituation. Also da gibt es so Spitzenzeiten, wo es halt dann drauf ankommt, im Juni und im August, dann im Sommer vor allem,
macht sie dann
wenn dann die Heimat kommt und so weiter hin und her.
Aber die macht, aber bist du da selber mal, dabei,
ja,
nicht?
Klar. Du machst das ja. Und dann, ja, wir sind ja so, haben ja so ihre steile Flächen und so weiter. Das ist alles nicht so einfach. Aber sonst gibt es doch genauso ruhige Zeiten, wo man einfach dann daheim ist. Am liebsten hätte ich gar nicht wegfahren, es geht halt nicht.
Heute Abend ermittelt er im ORF als Kommissar Thomas Dorn in dem Krimi Das jüngste Gericht. Starschauspieler Tobias Moretti über sein schnelles Leben, Schutzengel und seine Frau Julia. Jetzt auf Ö3.
Der Kugelhupf ist am Tisch, du greifst nicht zu.
Wohl. Da werden wir schon schauen, wie die Wiener nämlich das machen, den Kugelhupf, weil... Oha! War gut.
Gut? Mm. Wie muss er sein, damit er dir schmeckt?
Oh. Der Kugelhupf muss so sein, dass er leichter wird als Luft. Also er muss die physikalischen Gesetze überwinden. Und er muss sowohl im Gaumen als auch im Magen einen heben. Also dass man sozusagen wieder transzendentale Mönche muss man dann irgendwie sich vom Sitz erheben. So leicht. Das ist ein Anspruch, oder?
Ja, ein Riesenanspruch.
Aber meine Nachbarin Die Seffert, die kann zum Beispiel sagen,
guten Kugelhopf. Du bist jetzt seit 10 Jahren verheiratet und hast mir gesagt, einmal über die Julia, Herz und Hirn hat gestimmt.
Was, oder Herz und Nieren?
Herz und Hirn.
Ach so.
Nieren vielleicht auch.
Der pathologische Test.
Und das, dir gefällt dir, dass sie auch anpackt. Ist das wichtig, dass eine Frau auch anpackt?
Ja, sowieso. Weil sonst kann man ja keine Meter machen. Allein kann man ja gar nichts. Das geht ja eh alles nur zusammen im Leben. Oder? Sonst wäre es halt so einseitig. Und ich bin halt immer wieder fasziniert von allen möglichen Seiten und Schattierungen und Charakterzügen. Und ja, die packt an, die hat einen Sinn fürs Wesentliche, kann gut organisieren, ist eine wunderschöne, super Frau und eine der Seltenheit, die mich aber schon von Anfang an fasziniert hat, dass einfach Hirn und Herz sich nicht ausschließen müssen.
Ne?
Das gibt es ja nicht oft eigentlich.
Und wenn du sagst, einen Blick fürs Wesentliche, was meinst du da? Was ist das Wesentliche?
Trotz aller Entrückung eine pragmatische Ebene findet. Einen Realitätssinn. Ne? Der kann auch organisieren, kann in anderen Bögen denken, in größeren Bögen denken. Und da sind wir uns auch ähnlich.
Aber sie ist ja sehr oft eigentlich allein, nicht? Hast du manchmal ein schlechtes Gewissen?
Ja, aber ich schaue schon, dass ich alle 14 Tage irgendwo daheim bin, weil sonst halte ich das nicht aus und das will ich auch nicht. Sonst wäre ich da unrund.
Also du wirst auch unrund, wenn du jetzt zu lang weg bist von zu Hause, nicht nur die Familie. Nein. Wird die Familie unrund?
Wohl. Zum Beispiel neulich in Italien haben sie mich angerufen, die Kinder von sich aus, sie, jetzt kann sie ja telefonieren, nein,
sie ist schon die Antonia.
Ja. 10 ist jetzt. Ja. Die spechtelt schon auf ein Handy, aber das gibt es bei mir beim 21. Geburtstag.
Und schauen wir, ob du das durchhältst. Das
sagen alle, nächstes Jahr.
Und die Antonia hat angerufen.
Ja, von sich aus. Ne? Und so, und Vermissung. Und das ist einfach so rührend, wenn es da so schon bei den Kindern, die ja eigentlich zufrieden sind in ihrem Kosmos. Ja? Und trotzdem geht es da schon los, dass sie sagen, jetzt müssen wir den anrufen, von mir aus anrufen und sagen, man vermisst jemanden und jetzt wäre es schön, wenn. Irre, rührend. Und das ist genau, um jetzt den Bogen zu kriegen, wieder zu dem Film, wieder dieses Auffangbecken, das irgendwie ein Mensch braucht, damit er geerdet ist und damit er eben nicht so ins Loch fällt wie der Thomas Dorn, der heute gezeigt wird. Ne? Mhm. Weil der ist einfach ein getriebener Charakter und dadurch gibt es ja so ein Vakuum. Und die Figur habe ich auch gezeichnet als Prototypen der heutigen Zeit.
Schauspielstar Tobias Moretti über Erziehung, Älterwerden und 10 Jahre Ehe. Jetzt auf Ö3.
Würdest du mir einen Gipfel geben, bitte?
Ja, Tobias. Gerne.
Du bist schon beim Salzstangerl.
Ich habe schon alles aufgefressen. Entschuldigung.
Danke sehr. Ein bisschen was ist noch da? Marmelade haben wir da auch.
Ja, Marmelade.
Die Frage, ob sie so gut ist wie bei dir zu Hause. Machst du auch selber?
Ja. Aber wie gut. Zwetschgen und Marillen.
Ja, das ist deine Spezialität. Mhm. Wie viel Zucker gibst du hin auf 1 Kilo Obst?
Ich weiß gar nicht, tut man Zucker hinein oder Salz, oder ich habe keine Ahnung.
Aber sie wird
auf jeden Fall. Irrsinnig gut.
Mhm. Hast du deinen 10. Hochzeitstag gefeiert? Habt ihr den gefeiert?
Puh, das weiß ich nicht mehr. Weil die Sachen, die vergesse ich alle. Also so Hochzeitstag und Ding. Ich bin sehr aufmerksam im Alltag.
Rufst du oft an oder bringst Geschenke mit?
Ja, dort, oder mir fällt was ein oder man denkt an sich. Aber so diese Jubiläumsgeschenke oder so, die streiche ich alle. Das macht mir nur einen Stress und finde ich auch scheiße. Also da so Valentinsblumen und sowas, das wäre mir eine Peinlichkeit,
Blumen
zu kaufen. Ich glaube, die würde mich nicht mehr anschauen dann.
Warum? Es ist ja ein schönes Zeichen, oder?
Ja, aber nicht an dem Tag, an den soll ich verordnet machen. Das muss dir schon einen anderen Tag einfallen.
Man kennt von Schauspielern eigentlich mehr Ehekrisen als glückliche Ehen. Warum schafft ihr das? Wie schafft ihr das?
Keine Ahnung. Kann ich nichts dazu sagen. Weil ich kenne überhaupt niemanden. Wen kennt ihr nicht, der verheiratet ist? Kenne ich überhaupt keinen.
Gerd Voss ist zum Beispiel, aber der ist ein Theaterschauspieler.
Oder jetzt auch, der Gottfried John. Und der ist auch immer mit seiner Frau am Set. Das sind irgendwie auch so ein eigenes hermetisches Team. Die beiden, ja, ist auch toll. Aber bei mir ist das noch ein bisschen aufgerissener dadurch, dass auch noch die Kinder so klein sind und auch noch so viel anders los ist, weil bei mir daheim, ich habe auch mein Büro zu Hause und da ist dann die Frau Zimmermann und dann ist wieder der und dann ist wieder ein Onkel da und so. Bei uns ist ja immer, wir essen ja, also unter 10 Leute gibt es ja bei uns überhaupt kein Essen. Und Sonntag, wenn man dann die Familie zusammenkommt, sind es 20. Also bei uns ist immer so eine Kibbutz-Situation.
Naja, aber kann dann zum Beispiel nicht die Liebe leicht auf der Strecke bleiben?
Das kann echt passieren und da versuche ich, wenn sie nicht in die Bremse zieht, dass ich sie ziehe für sie.
In welche
Hinsicht? Ja, dass man halt irgendwie aufmerksam ist oder dass ich sage, oh, jetzt bremsen, jetzt brauchen wir irgendwie Zeit für dich oder du brauchst eine Zeit für dich und so weiter, weil gerade Frauen, wenn sie sowas können, wie es der Julia eben auch gelingt,
du meinst,
dass sie sozusagen organisieren und dort und im künstlerischen und Beruf und das und üben und dann kommt da wieder ein Kalbe zur Welt, dann bricht das wieder nieder, dann ist irgendwie die Katastrophe und alles irgendwie ist so ein Zentrum, dann geht das ganz schnell sofort über die Grenzen, ja? Und da muss man eigentlich selber irre aufpassen und eher für den anderen denken, weil der merkt das nicht, wenn es über die Grenzen geht, nicht? Also wenn ich die Notbremse für mich nicht ziehen kann oft, aber für die andere kann ich es ziehen. Für die Julia Tipps.
Könntest du dir noch ein drittes Kind vorstellen?
Ich? Sofort. Sofort, aber das obliegt ja wohl jemandem anderen außer uns. Aber ich möchte sofort. Wir sind ja nach wie vor beim Üben, also so ist es ja nicht.
Hast du schon erzählt, dass du dann...
Jetzt sind wir aber schon schwer eingetaucht in das Sentiment. Und der Gipfel ist auch noch da.
Bist du beim zweiten Salzstangen, oder?
Ich bin jetzt beim dritten Salzstangen und beim vierten Kugelhupf. Aus Nervosität, wenn es um solche Themen geht.
Aber um die Liebe, da kannst du, bist du doch ein gefühlsbetonter Mensch, da wirst du doch nicht nervös, oder?
Ja, aber das ist ja trotzdem ein intimer Akt. Man lässt ja nicht in ins Schlafzimmer blicken oder in seine Seele hinein. Und ihr schafft das dann wieder mit euren samtigen Stimmen Gefühl zu geben. Ja, die guten Reporter schaffen das manchmal mit den samtigen Stimmen, das Gefühl zu geben, man würde nur zu zweit reden. Und dabei hört einem dann irgendwie ganz Österreich zu. Das ist ja furchtbar.
Gut so, dass du das Gefühl hast. Du hast von deinen Kindern schon erzählt, wo zum Beispiel in Italien warst du sie ins kalte Wasser springen lassen, ohne dass sie Italienisch konnten, seid ihr jetzt für ein paar Monate nach Italien gezogen. Was ist dir wichtig in der Erziehung deiner Kinder?
Das Wichtigste ist, dass man sie nicht in ein Vakuum entlässt später, sondern dass sie mit Mut und mit Neugier noch immer dem entgegnen, was auf sie zukommen wird. Das ist das Einzige, was man machen kann. Was dann später daraus wird, weiß man eh nicht.
Ja, aber wie lebst du das?
Da gibt es gar kein Konzept. Zivilcourage lehrt man ihnen im alltäglichen Umgang. Ja, man beobachtet sie, nimmt sich die Zeit, beobachtet sie beim Spielen. Weil so wie sie spielen, so sind sie ja auch dann später im Leben. Und da merkt man sofort, aha, haben die schon das Rüstzeug, dass sie beispielsweise ja soziale Kompetenz haben innerhalb einer Klasse. Helfen sie jemanden, auf den die anderen reinhacken? Mhm. Und traut er sich das? Meistens nicht. Und wenn er sich traut, hilft man ihm? Und so weiter. Das ist ein Rüstzeug einer sozialen Kompetenz und die kann man nur mit der Beschäftigung und selber, wenn man wach ist im Leben, weitergeben.
Wie wichtig ist Musik zum Beispiel im Leben deiner Kinder?
Musik ist unheimlich wichtig. Musik und Sport, finde ich, sind unheimlich wichtig, weil bei Musik lernen sie erstens ein Miteinander. Ein Instrument allein ist gar nichts. Ja. Außer also es wird so ein, Virtuosen-Mutant oder sowas. Ja. Dann lernt man, aufeinander zu hören. Dann muss man aber trotzdem so und so viel üben, irgendwo für sich, dass man das Niveau hat, dass man trotzdem im Ensemble besteht. Irre wichtig. Dann muss man auch irgendwo einen gewissen Durchsetzungs- und Ellbogencharakter auch besitzen, dass man sozusagen nicht untergeht und sich behaupten kann. Und trotzdem muss man dann vielleicht wieder freiwillig sich als Instrument dann auch wieder zurücknehmen und nicht so wichtig nehmen, damit das Ganze einen Klang kriegt. Und nebenbei ist es einfach schön. Und sie kriegen auch das Gefühl für eine Empfindung. Man merkt ja, aha, jetzt funktioniert etwas. Oh, super, das ist was miteinander. Der Sport ist wichtig, weil es einfach die Competition braucht.
Also das heißt, die Antonia und der Lenz, also deine Kinder spielen beide ein Instrument?
Ja, logisch.
Was?
Er Cello, sie Geigen, bis jetzt.
Und üben brav?
Nein.
Oder musst du sie da disziplinieren?
Ja, da muss man schon immer wieder, ja. Aber wohl heuer waren wir sehr etwas großzügiger, weil heuer haben sie genug.
Mit dem Italienisch lernen, ja.
Aber ich finde, jede Herausforderung, jedes Bewältigen eines Instruments bringt dann weiter. Und wenn es ein Motorrad ist oder ob es ein Musikinstrument ist, völlig blunzen. Ne?
Schauspielstar Tobias Moretti, heute ganz persönlich.
Tobias, schafft es die Salzstangerl hier?
Ich glaube, ich schon sieben jetzt. Ich glaube, ich muss 700 Kilometer radeln, damit ich das wieder... Gut.
Tobias, du hast mir mal zugeraunt, du könntest dir vorstellen, bei Dancing Stars mitzumachen. Ja, da hast du nur gesagt, dass du gerne tanzt. Du hast
gesagt, ich habe nur gesagt, dass ich gerne tanze. Ich habe gesagt, das könnte ich mir eben nicht vorstellen. Nicht vorstellen. Die haben mich auch gar nicht gefragt. Seriöserweise, der ORF, weil er genau gewusst hat, dass ich sich eine Abfuhr...
Auch dein Bruder hat ja mitgemacht.
Ich habe gesagt, ich schaue gern. Das ist so eine nette Hotelbeschäftigung. Und ich selber tanze gern, aber ich könnte mir das nicht vorstellen. Einmal habe ich die Zeit nicht, das sind ja Monate. Ich kann nicht so viel Zeitraum meines Lebens für sozusagen diesen Scherz da opfern. Obwohl ich mit meiner Frau unheimlich gern tanze. Und wir haben einfach automatisch, ohne dass man es gelernt hat zum Beispiel, können wir einen Tango tanzen. Da heben wir ab, da fliegen wir so herum und keiner, das ist irre. Und dann, bei der Rückkehr des Tanzlehrers, habe ich mir gedacht, aha, da gibt es jetzt einen tollen Lehrer, lern uns das doch mal wirklich. Und in dem Moment, wo wir das gelernt bekommen haben und der das uns gezeigt hat, der Tanzlehrer mal zweimal vier Doppelstunden oder sowas,
ja.
War nach der ersten Stunde schon die Vollkatastrophe. Nur noch auf die Zehen getreten, eingehakt, umgefallen, gegenseitig beschuldigt, total zum Streit geführt und so weiter. Ja, du denn? Ja, du kannst ja nicht führen. Ja, bist du kein Mann? Na, du nicht. Und gib dich doch einmal hin. Sofort eine Katastrophe. Hat zu überhaupt nichts geführt bei uns.
Du wirst 50 im nächsten Jahr. Wie stehst du dem Älterwerden gegenüber?
Ich realisiere das gar nicht, dass ich älter werde. Also ich bin nach wie vor im 30. Pubertätsjahr. Also Wurscht. Es wird immer alles spannender bis jetzt. Und weiß ich nicht, wann der Zenit kommt, wo man danach merkt oder ob man überhaupt merkt oder ob man realisiert, dass es dann irgendwie den Berg runtergeht. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, wenn man ist, dass ich jetzt diese in der Apotheke meine neue Errungenschaft ist, die Brille.
Die
sogenannte Lesehilfe. Ich wusste das nicht. Ich schaue, denke mal, super, Brille. 10 Euro oder 12, ist doch herrlich. Ich habe immer gedacht, da muss man zum Optiker gehen, aber dabei gibt es das ja in jeder Apotheke.
Also du hast jetzt eine Lesebrille.
Ja, aber ich habe super Design, ja, Tiger-Design und so, also ist alles
deine da. Brille.
12,50 Euro in der Apotheke zur schönen Müllerin oder so.
Über dich.
Ich glaube, wir haben so viel Material, dass ich mich jetzt irrsinnig bedanke, bei den österreichischen Bundesbahnen, ja, die mich hierher gebracht haben, mit dem Fahrradl hinten im Gepäckwaggon. Hoffentlich bauen die bald wieder Waggone, bei denen man die Fenster aufmachen kann. Das ist nämlich auch wichtig. Und dann möchte ich mich gern noch bedanken bei der Firma Wienstrom, auch beim ORF. Und ich wünsche allgemein einen schönen Sonntag. Auch dir, liebe Claudia. Danke.
Frühstück bei mir. Persönlichkeiten ganz persönlich. Auch nächsten Sonntag wieder von 9 bis 11 im Hitradio Ö3.